Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Seit Jahren schon verfolgt noch SPD-Mitglied Thilo Sarrazin seine ganz eigene Agenda. In mehreren Büchern hat er, nach Meinung von Kritikern, wiederholt islamfeindliche Ansichten geäußert. Die Sozialdemokraten wollen den Provokateur deshalb nur zu gerne loswerden. Zwei Anläufe für ein Parteiausschlussverfahren hat es bereits gegeben. Vergeblich. Jetzt im dritten Versuch gab es zumindest auf der untersten Ebene einen aus sozialdemokratischer Sicht wichtigen Erfolg. Der Rauswurf ist rechtens. Sarrazin hat allerdings bereits angekündigt, notfalls durch alle Instanzen gegen diese Entscheidung vorzugehen. Ein Thema dieser Sendung und dazu auch ein Gespräch mit dem ehemaligen SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelsbütz. Zudem berichten wir über die drohende Eskalation im Iran-Konflikt, über die schwierige Werbetour Ursula von der Leyen im EU-Parlament für das Amt des Kommissionspräsidenten. Der italienische Innenminister Salvini muss sich gegen Vorwürfe der illegalen Parteienfinanzierung aus Russland erwehren. Deutschland muss laut einem Gerichtsbeschluss erstmals Familien von IS-Kämpfern zurücknehmen und mehrere Tote bei heftigen Unwettern in Nordgriechenland. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit der Entscheidung des Verfassungsschutzes, die sogenannte identitäre Bewegung als rechtsextremistisch einzustufen. Dabei kommt die Gruppierung, die rund 600 Mitglieder umfassen soll, auf den ersten Blick eher unauffällig daher. Keine Springerstiefel, keine Glatzen, sondern bürgerlich, smart und modern. Doch der Eindruck trügt. Zwar sei die Bewegung weniger gewalttätig, so die Verfassungsschützer, dennoch handle es sich um geistige Brandstifter. Gudula Geuter.
Seit 2 Jahren hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Identitäre Bewegung Deutschland, kurz IBD, als Verdachtsfall geführt, vor allem wegen des rechtsextremistischen Hintergrundes einzelner Mitglieder. Seit gestern geht es nicht mehr nur um den Verdacht. Die Verfassungsschützer führen die IBD als klar rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Identitären geben sich als smarte, akademische, popkulturelle Bewegung, fremdeln mit Kameradschaften und sind nicht oder wenig gewaltorientiert. Mit der Einstufung als Beobachtungsobjekt will der Verfassungsschutz offenbar auch ein Signal setzen. Als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, so betonte der Präsident des Inlandsnachrichtendienstes Thomas Haldenwang, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln. Das tun die Identitären, meinte im Deutschlandfunk Kultur der Dresdner Politologe Michael Koos. Er bescheinigte ihnen:
ein genuin rassistisches Weltbild, das jetzt halt in diesem ethnopluralistischen Image gerinnt. Aber dabei heißt es eben auch, jeder soll im Westen in seiner Weltregion glücklich werden. Das heißt eben, keiner darf hierher kommen. Und da will man eben den deutschen Staat ethnisch deutsch konnotieren.
So beschreiben es auch die Verfassungsschützer. Wer ethnisch nicht aus Europa kommt, kann nach den Vorstellungen der Bewegung nicht Teil einer gemeinsamen Kultur sein. So fasst es eine Mitteilung der Behörde zusammen. Die verbale Chiffre dafür lautet missverständlich: Ethnopluralismus soll heißen, Kultur gibt es nur in dauerhafter Verbindung mit einer Ethnie. Multikulturalismus ist demnach kulturvernichtend. Das hat Folgen für Staats-, Volk und Demokratie. Wer nicht aus Europa kommt, ist nach diesen Vorstellungen von demokratischer Teilhabe auszuschließen. Thomas Haldenwang spricht von geistigen Brandstiftern, die Gleichheit oder gar Menschenwürde in Frage stellen, die ihre eigene Identität erhöhen, um andere abzuwerten und gezielt Feindbilder schüren. Zitat Ende. Die Entscheidung bedeutet, dass die Verfassungsschützer nun ihr Instrumentarium einsetzen können, soweit das im Einzelfall verhältnismäßig ist, von V-Leuten und verdeckten Ermittlern über Observation zu Bild- und Tonaufzeichnung, unter Umständen auch Telefonüberwachung und mehr. Solange die IBD als Verdachtsfall eingestuft war, sammelte der Nachrichtendienst aus öffentlich zugänglichen Quellen. Die IBD war zuerst vor allem in sozialen Netzwerken aktiv und trat dann mehr und mehr mit auf breite öffentliche Wirkung angelegten Aktionen hervor, teilweise in internationaler Zusammenarbeit. Mit der Aktion Defend Europe etwa, bei der ein gechartertes Schiff aus dem Mittelmeer Gerettete nach Libyen zurückbringen sollte, mit gekaperten Plakatflächen oder Flashmobs. Die Bewegung ist international, vor allem in Europa vernetzt, besonders nach Österreich und nach Frankreich. Dort ist die Bewegung als Génération Identitaire entstanden. In Deutschland geht der Verfassungsschutz von etwa 600 Mitgliedern aus. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, der CDU-Politiker Armin Schuster, sprach von einer ernsten Warnung. In der, Zitat, aktuellen Stimmungslage sei die Entscheidung richtig. Der grüne Konstantin von Notz nannte den Schritt folgerichtig. Benjamin Strasser von der FDP forderte das Bundesinnenministerium auf, nun ein Verbot der Bewegung zu prüfen.
Der Verfassungsschutz stuft die identitäre Bewegung als klar rechtsextremistisch ein. Das war der Bericht von Gudula Geuter. Thilo Sarrazin hat in seinem Leben schon einiges erreicht. Finanzsenator für die SPD in Berlin war er, Mitglied im Vorstand der Bundesbank. Doch zuletzt machte der mittlerweile 74-Jährige vor allem durch seine umstrittenen migrationskritischen Bücher von sich reden. Nach Meinung der SPD hat er damit eindeutig rote Linien überschritten. Im dritten Anlauf hat jetzt sein Parteigericht entschieden, dass die SPD Sarrazin rauswerfen darf. Doch der will sich wehren. Katharina Hamberger.
Es könnte nun doch dauern, bis die SPD Gewissheit hat, ob sie Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen kann oder nicht. So hat nun zwar die Kreisschiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden, dass ein Ausschluss des ehemaligen Berliner Finanzsenators möglich ist. Allerdings ist diese Entscheidung nicht rechtskräftig, denn Sarrazin will Berufung einlegen. Das kündigte sein Anwalt heute an. Notfalls werde er durch alle Instanzen gehen, bis zum Bundesverfassungsgericht. Bei Welt TV gab sich Sarrazin überzeugt, am Ende Recht zu bekommen.
Die SPD möchte offenbar eine kritische Diskussion über den Islam und die Muslime verhindern und damit wird sie scheitern.
So Sarrazin. Die SPD verbucht die Entscheidung in erster Instanz als Erfolg. Generalsekretär Lars Klingbeil, der den Parteivorstand bei der mündlichen Verhandlung vertreten hatte, sagte, er begrüße die Entscheidung ausdrücklich. Die SPD sehe sich in ihrer Haltung bestätigt, Sarrazin habe mit seinen Äußerungen gegen die Grundsätze der Partei verstoßen und ihr Schaden zugefügt. Rassistische Gedanken hätten in der SPD keinen Platz, so Klingbeil. Die Sozialdemokraten hatten sich im Dezember vergangenen Jahres für einen dritten Anlauf für ein Parteiordnungsverfahren entschieden, um Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Ausschlaggebend für den erneuten Versuch war sein Buch »Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht«. Die SPD hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die zu dem Ergebnis gekommen war, dass Sarrazin Thesen propagiere, die mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar seien und der Partei schweren Schaden zufügten. In der Entscheidung der Kreisschiedskommission heißt es nun, wie die deutsche Presseagentur berichtet, Sarrazin beschreibe in Deutschland lebende Muslime als weniger wertvoll und gefährlich. Das sei klar rassistisch. Die Verbreitung antimuslimischer und kulturrassistischer Äußerungen durch den Antragsgegner unter dem Mantel seiner allgemein bekannten und immer wieder in Presseberichten hervorgehobenen SPD-Mitgliedschaft stelle die Glaubwürdigkeit der Partei und ihres Einsatzes für ihre Werte und Grundauffassungen in Frage und müsse von ihr nicht hingenommen werden. Sarrazin selbst sagte, es sei schade, dass die Schiedskommission nicht die Kraft gefunden habe, eine andere Entscheidung im Interesse der Meinungsfreiheit und der innerparteilichen Demokratie zu treffen. Die Entscheidung werde den Niedergang der SPD nicht aufhalten. Er habe nie für möglich gehalten, dass man wegen seiner Meinung verfolgt und ausgeschlossen werde, so der 74-Jährige. Die Berliner AfD hat Sarrazin bereits eingeladen, dort mitzuarbeiten. Auf die Frage, ob er ausschließe, irgendwann in die AfD einzutreten, sagte Sarrazin auf Welt TV.
Sie könnten mich ja jetzt auch fragen, ob ich jetzt ausschließe, dass ich irgendwann dazu den Zeugen Jehovas gehe. Ich bin Mitglied der SPD und ich bleibe das.
Die Hürden für einen Ausschluss aus einer Partei sind hoch. So heißt es im Parteiengesetz, ein Mitglied könne nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoße und ihr damit schweren Schaden zufüge.
Soweit der Bericht von Katharina Hamberger. Und kurz vor der Sendung habe ich über den Fall Sarrazin mit dem früheren SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie viel Widerspruch eine Partei eigentlich ertragen können muss.
Eigentlich jede Menge. Die politischen Parteien in Deutschland sind gehalten, innerparteiliche Demokratie zu gewährleisten. Und das bedeutet, da muss es ein breites Spektrum an Meinungen geben können in einer politischen Partei. Überhaupt keine Frage.
Das ja offenbar aus Sicht der SPD jetzt Herr Sarrazin vollkommen ausgeschöpft hat.
Ja, vielleicht mehr als ausgeschöpft. Ich glaube, dass Herr Sarrazin schon ein ganz besonderer Fall ist. Sehen Sie, Sie können ja in Deutschland ganz einfach in eine politische Partei eintreten und sie auch wieder ohne irgendeine Kündigungsfrist sofort wieder verlassen. Das geht ja alles ganz, ganz schnell und passiert auch täglich, immer wieder. Eintritte, Austritte aus den verschiedensten Gründen. Parteiausschussverfahren sind selten, nicht nur in der SPD selten, sondern auch anderswo selten. Und sie sind verbunden mit sehr hohen Hürden und das ist auch zu Recht wegen der innerparteilichen Freiheit.
Aber warum, was macht jetzt Herrn Sarrazin aus Sicht der SPD so einzigartig, dass man sagt, er muss die Partei verlassen?
Nun, ich will mich jetzt nicht an die Stelle der Schiedskommission setzen. Ich bin selber Vorsitzender einer Schiedskommission auf der Ebene des Unterbezirks, also auf der Ebene etwa, in der jetzt auch die Entscheidung getroffen worden ist in Berlin, Herrn Sarrazin auszuschließen. Aber ich darf das mal so sagen, Sie können in der SPD jede Menge, wir sind die älteste demokratische Partei in Deutschland, wir haben da auch keinen Nachholbedarf, was innerparteiliche Demokratie angeht. Es gibt strenge Regeln, was Parteiausschlussverfahren angeht. Eins ist aber sicherlich sicher, bei vielen, vielen Möglichkeiten auch unterschiedlicher Meinung zu sein, Rassisten haben in der SPD nichts zu suchen und die werden unsere Partei verlassen müssen. Und ob das im Einzelfall gegeben ist, ist dann zu prüfen. Und man muss ja auch betonen, die Entscheidung in Berlin ist die erste Instanz. Wir haben gehört heute, dass Herr Sarrazin in die nächste Instanz gehen will, also Berufung einlegen, ein Rechtsmittel einlegen will und möglicherweise sogar den Rechtsweg voll ausschöpft bis hin zu den ordentlichen Gerichten und bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Also das ist noch eine Geschichte, die uns möglicherweise lange beschäftigen wird.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Thilo Sarrazin argumentiert, er beschreibe in seinen Büchern, die er jetzt geschrieben hat, lediglich aktuelle Zustände, zum Beispiel über Spaltungstendenzen in der deutschen Gesellschaft. Welche Kriterien kann man dann anlegen, um zu sagen, jetzt hat jemand tatsächlich eben das Maß überspannt?
Also sehen Sie, bei Sarrazin geht es um Fragen von Migration, um Fragen von Islam in Deutschland. Es geht um Fragen, wie man Integration regelt. Das sind zunächst Themen, bei denen man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und die nach meiner festen Überzeugung auch hoch diskussionsbedürftig sind oder es wert sind, dass man sie intensiv diskutiert. Und darüber muss auch gestritten werden können. Und es mag sogar sein, dass auch dies hier ein Thema ist, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher zu wenig geredet haben als zu viel. Aber ich sage noch einmal, was nicht geht, ist sozusagen Hass und Rassismus zu verbreiten. Über Islam reden, ja, aber nicht hasserfüllt, über Migration, ja, aber nicht mit einer rassistischen Grundierung. Und das ist der große Unterschied. Und das alles im Rahmen einer großen Bandbreite von Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Eine politische Partei, eine demokratische politische Partei lebt ja von dieser Auseinandersetzung, um auch zur Position zu kommen. Man muss nicht die Mehrheitsauffassung und auch nicht Parteibeschlüsse zwingend sich zu eigen machen, um in einer politischen Partei zu Hause sein zu können. Es geht um die Grenzen und die Grenze ist jedenfalls in diesem konkreten Fall bei Sarrazin da überschritten, wo das Ganze in den Bereich von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit geht. Da wird eine rote Linie ganz klar überschritten.
Herr Wilspitz, Sie haben ja vorhin auch schon angedeutet, Thilo Sarrazin hat selbst angekündigt, er werde notfalls durch alle Instanzen gehen. Das heißt doch im Umkehrschluss, das kann Jahre dauern und sichert ihm auch die mediale Aufmerksamkeit und schafft vielleicht auch für die SPD ein ständiges Rechtfertigungsproblem.
Das ist richtig. Er beschäftigt uns ja schon auch seit geraumer Zeit. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber so ist das im Rechtsstaat. Das muss man dann aushalten können und das wird die SPD auch aushalten müssen und sie wird es eben halt auch aushalten.
Wäre es nicht vielleicht ein anderer Weg auch gangbar gewesen, dass man gesagt hat oder hätte, man ignoriert ihn einfach trotz SPD-Parteimitgliedschaft?
Naja, man könnte ja fast, wenn ich das mal sehr zugespitzt formulieren darf, man könnte ja fast von einem Geschäftsmodell von Herrn Sarrazin sprechen. Geschäftsmodell auch im übertragenen Sinne, in der Zuspitzung formuliert. Es geht ihm ja eben halt auch um die Provokation. Er wäre ja, wenn ich so sagen darf, langweiliger und weniger interessant, wenn er nicht ein immer noch relativ prominentes SPD-Mitglied wäre. Er war immerhin Finanzsenator in Berlin Bundesbankmitglied im Vorstand. Also eine Persönlichkeit, die innerhalb der SPD und mit ihr auch in wichtige Stellungen gekommen sind. Und er ist da sehr sichtbar gewesen und ist es auch heute noch. Und das hat schon den Charakter an der einen oder anderen Stelle von einer Provokation. Aber das ist auch vielleicht gar nicht das Entscheidende, sondern es kommt darauf an, ist die Grenze überschritten. Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass man in der Vergangenheit außerordentlich viel Geduld hatte. Sicherlich auch die Überlegung war, ignorieren wir das dann bestenfalls. Aber Sie sehen ja, es geht nicht. Er ist ja auch auf dem Markt der Buchveröffentlichungen verhältnismäßig erfolgreich. Nicht mehr ganz so wie in den vergangenen Jahren, aber immerhin. Und die Geduld hat da ein Ende gefunden. Und das ist auch schon seit geraumer Zeit so. Und wenn man das so einschätzt, wird man eben halt auch damit leben müssen, dass das nicht von heute auf morgen dieses Problem geregelt sein wird, sondern dass man da eben halt auch einen langen Atem haben muss. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da so ganz große Auswahl von Alternativen möglich ist für die SPD.
Auf der anderen Seite, es ist jetzt der dritte Anlauf sozusagen, der zumindest jetzt auf der untersten Ebene funktioniert hat. Wenn das Ganze scheitern sollte auf dem ganzen Weg der Instanzen, dann wäre doch das für die SPD ein GAU.
Also GAU ist vielleicht, also der größte anzunehmende Unfall ist vielleicht ein Stück zu hoch gegriffen, würde ich schon meinen. Trotzdem, ich meine, bei Fragen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Religionsfeindlichkeit in Gestalt von Islamfeindlichkeit, da kommt man ja an den Kern von Toleranz, Respekt vor anderen Menschen und Humanität. Das ist etwas jedenfalls für die SPD und ich vermute sogar für manche andere politische Partei in Deutschland, ist einfach ein Punkt, das geht so an den Kern der Grundüberzeugungen der deutschen Sozialdemokratie, dass man da einfach eine Grenze ziehen muss. Die ist überschritten durch Herrn Sarrazin. Und wenn dann unsere rechtsstaatlichen Rechtswege in der Schiedsgerichtsbarkeit in der SPD und auch in der Justiz außerhalb der SPD dann solche lange Strecke bedeutet, wenn man das durchsetzen will, den Ausschluss, dann wird man damit leben müssen. Da sehe ich keine Alternative, das ist einfach eine Konsequenz. Aber sehen Sie, in Sachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, ich glaube, dass es da nicht angeht, geduldig zu sein. Da muss man wirklich möglichst frühzeitig auch sehr konsequent sein mit einer ganz klaren Linie.
Sagt der frühere SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspötz zum Fall Sarrazin, den die SPD gerne loswerden würde. 23.27 Uhr ist es und damit ins Ausland. Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben sich merklich verschärft. Es gibt gegenseitige Drohungen. Zugleich haben die USA ihre Militärpräsenz in der Region erheblich verstärkt. Erschwerend kommt nun hinzu, dass es seit einigen Wochen mehrere Angriffe gegen Öltanker in der Straße von Hormuz gegeben hat. Ein wichtiges Nadelöhr für die weltweite Versorgung mit Öl. Wer genau hinter den Attacken steckt, ist umstritten. Iran jedenfalls weist alle Vorwürfe zurück. Doch jetzt gab es einen neuen Zwischenfall, dieses Mal mit einem britischen Tanker. Thomas Spiekhofen.
Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge haben drei iranische Boote versucht, das Frachtschiff British Heritage an der Passage durch die Straße von Hormuz zu hindern. Dies verstoße gegen internationale Gesetze. Das britische Kriegsschiff HMS Montrose habe sich zwischen die British Heritage und die iranischen Boote geschoben und verbale Warnungen, wie es in der Mitteilung heißt, ausgesprochen. Daraufhin seien die iranischen Boote abgedreht, so steht es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Amerikanische Medien berichten, die HMS Montrose habe auch ihre Waffen auf die iranischen Boote gerichtet. Der Vorfall soll sich bereits gestern ereignet haben, als die British Heritage aus dem Golf in die enge Straße von Hormuz einschwenken wollte. Britischen Medienberichten zufolge wartete sie bereits seit Samstag vor der Küste von Saudi-Arabien auf die Eskorte durch die britische Marine. Die Begleitung britischer Handelsschiffe durch die Royal Navy ist überhaupt nichts Besonderes, sagt James Gator, ein früherer Marineoffizier. Die Royal Navy hat jetzt schon seit vielen Jahrzehnten britische Interessen im Golf geschützt. Was die HMS Montrose jetzt gemacht hat, ist genau der Grund, warum sie dort stationiert ist. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch noch lange Zeit in Zukunft machen wird. Es gebe eine internationale Allianz in der Region, sagt James Gator, unter anderem zusammen mit den Amerikanern. Und es müsse auch jedem Einzelnen in Großbritannien klar sein, dass es hier um eine wichtige Passage für die britische Industrie und den britischen Handel geht, sowohl für Rohstoffe, zum Beispiel Öl, wie auch für fertige Produkte, zum Beispiel Kleidung.
They are wearing the stuff that comes through that choke point.
Die Kleidung, die hier getragen wird, das Öl, das hier verbraucht wird, kommt durch dieses Nadelöhr. Wir als Royal Navy schützen dort unsere nationalen britischen Interessen. Das Verteidigungsministerium in London äußerte sich besorgt über den Vorfall und forderte die iranischen Behörden auf, für eine Deeskalation zu sorgen. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Iran sind derzeit besonders angespannt, obwohl London an dem Atomabkommen mit Teheran festhält, auch nach dem Ausstieg der USA. Großbritannien hat dem Iran vorgeworfen, für die Anschläge auf zwei Öltanker im Juni in dieser Region verantwortlich zu sein. Das sei nahezu sicher, heißt es. In der vergangenen Woche hatten britische Marinesoldaten vor Gibraltar einen iranischen Tanker festgesetzt, der angeblich Öl für Syrien an Bord hatte. Die Regierung in Teheran sprach von einem Akt der Piraterie, bestellte den britischen Botschafter ein und drohte mit Vergeltung, wenn das iranische Schiff nicht freigelassen wird. Darüber hinaus sitzt seit 3 Jahren Nazarene Zaghari Ratcliffe in iranischer Haft, eine 41-jährige britisch-iranische Bürgerin. Der Iran wirft ihr Verschwörung und Spionage vor. Zaghari Ratcliffe bestreitet dies. Alle diplomatischen Bemühungen zu ihrer Freilassung sind bislang gescheitert.
Neuer Vorfall in der Straße von Hormuz, das war der Bericht von Thomas Spickhofen. Es ist für viele Staaten ein heikles Thema, wie umgehen mit rückkehrwilligen IS-Kämpfern und ihren Angehörigen. Deutschland hat, wie zahlreiche andere EU-Länder, bisher keine abschließende Entscheidung getroffen. In der Regel aber wird ihre Rückkehr aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Erstmals hat jetzt offenbar das Berliner Verwaltungsgericht aber entschieden, dass Angehörige von IS-Kämpfern zurückgeholt werden müssen. Peter Hornung.
Mit dem Beschluss wird das Auswärtige Amt aufgefordert, nun unverzüglich die Identität 3 minderjähriger Kinder feststellen zu lassen, die zusammen mit ihrer Mutter im syrischen Flüchtlingslager Al-Haul leben. Danach soll der Familie dann die Rückreise nach Deutschland ermöglicht werden. In der im Eilverfahren getroffenen Entscheidung heißt es, die aus Niedersachsen stammende Mutter und die Kinder könnten sich unmittelbar auf die im Grundgesetz verankerte staatliche Schutzpflicht berufen. Rechtsanwalt Dirk Schönjahn vertritt die Mutter. Er begrüßt den Beschluss.
Die Entscheidung ist eine deutliche Ohrfeige für das Auswärtige Amt, weil dem Auswärtigen Amt klar gesagt worden ist, dass ein Anspruch auf konsularischen Schutz, dass der sich unmittelbar aus der Verfassung ergibt, auch wenn dort ein Ermessensspielraum für das Auswärtige Amt vorhanden ist, jedenfalls bei unmittelbarer Gefährdung von Leib und Leben, man sich nicht dahinter zurückziehen kann, dass einem vielleicht die Gesinnung des Betroffenen nicht gefällt.
Das Auswärtige Amt wollte nur die Kinder zurückholen lassen, nicht aber die Mutter. Das Gericht aber verwies auf die Erklärungen kurdischer Vertreter, wonach eine isolierte Rückkehr alleine der Kinder nicht möglich sei. In der Bundesregierung besteht die Sorge, dass radikalisierte IS-Frauen, ebenso wie ihre Männer, oft ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellen. Claudia Danschke, Leiterin der Beratungsstelle Hayat Deutschland, betreut Rückkehrerfamilien. Danschke ist auch im Fall der Mutter und ihrer 3 Kinder bereits aktiv.
Es gibt hier ein familiäres Umfeld, mit dem wir im Kontakt stehen, das wir auch beraten. In dieses familiäre Umfeld werden sie reintegriert. Diese Familie ist seit Jahren engagiert gegen den IS, in der Hoffnung, die Tochter und die Schwiegertochter und den Sohn wieder zurückzubekommen, zu deradikalisieren. Und in dieser Form unterstützen wir sie. Sie muss natürlich hier wieder Fuß fassen, also einen Job bekommen. Die Kinder müssen in die Kita. Und bei all diesen Schritten werden wir unterstützend beistehen.
Die prinzipielle Rechtsfrage, ob erwachsene IS-Anhänger durch die Bundesregierung nach Deutschland geholt werden müssen, ließ das Verwaltungsgericht Berlin offen. Das Auswärtige Amt habe generell dabei einen großen Ermessensspielraum. Claudia Danschke jedoch glaubt, es sei notwendig, die Familien zurückzuholen.
In Syrien passiert ja mit ihnen nichts. Dort gibt es keine Deradikalisierungseinrichtung. Die syrischen Kurden haben auch keine Gerichtsbarkeit, die sie jetzt vor Gericht stellt. Das heißt, sie vegetieren in diesen Lagern vor sich hin.
In der Bundesregierung werden angesichts zahlreicher Klagen von IS-Angehörigen und ihren Familien schon bald weitere Gerichtsentscheidungen erwartet. Trotz monatelanger Diskussionen haben sich die beteiligten Ministerien bisher auf keine Linie einigen können, wie mit dieser Problematik umgegangen werden soll. Das Auswärtige Amt erklärte auf Anfrage, der noch nicht rechtskräftige Beschluss im Eilverfahren liege vor und werde nun geprüft.
Peter Hornung berichtete. Der Blick auf die Uhr, 23.34 Uhr ist es jetzt und nun weitere Meldungen in Kurzform. Die deutschen Rüstungsexporte sind im ersten Halbjahr deutlich angestiegen. Dagmar Pepping mit den Einzelheiten.
3 Jahre gingen die Zahlen zurück, nun ist der Anstieg bei den Ausfuhren umso deutlicher. In den ersten 6 Monaten hat die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Nuripur hervor, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2018 lag der Wert der deutschen Rüstungsexporte bei 4,8 Milliarden Euro. Wichtigster Kunde, das EU-Mitgliedsland Ungarn. Dorthin gingen Aufträge in Höhe von fast 1,8 Milliarden Euro. Danach folgen mit deutlichem Abstand Ägypten und Südkorea. Auf Platz 6 liegen die Vereinigten Arabischen Emirate, die ebenso wie Ägypten am Krieg in Jemen beteiligt sind. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vorgenommen, Rüstungsexporte in Staaten, die unmittelbar in den Jemen-Konflikt involviert sind, stark einzuschränken. Die Bundesregierung hatte erst vor 2 Wochen die Ausfuhrrichtlinien verschärft. Unter anderem schob das Kabinett dem Export von Kleinwaffen in Länder außerhalb der NATO und EU einen Riegel vor.
Nun hat es doch ein erstes direktes Gespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und seinem russischen Amtskollegen Putin gegeben. Christine Auerbach.
In dem Gespräch soll es vor allem um den blutigen Konflikt in der Ostukraine gegangen sein. Konkret hätten Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Selenskyj über Siedlungsfragen im Konfliktgebiet der Ukraine gesprochen, über die Rückkehr von Bewohnern und einen Austausch von Gefangenen, teilte der Kreml mit. Die Initiative für das Telefonat ist dabei von Kiew ausgegangen. Dass schon ein einfacher Anruf solche Schlagzeilen machen kann, zeigt, wie verfahren die Situation zwischen den Nachbarn Russland und Ukraine ist. Bisher hatte Putin dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht einmal zu seinem Amtsantritt Ende Mai gratuliert. Dass die beiden Staatschefs nun zum Hörer gegriffen haben, ist eine kleine Sensation. Bereits Anfang der Woche hatte Selenskyj in einer Videobotschaft Putin ein Treffen vorgeschlagen, um in Minsk Gespräche über den Konflikt im Donbass zu führen. Putin schloss ein Treffen zwar nicht aus, betonte aber, dass es gut vorbereitet sein müsse. Deshalb könne es erst nach der Parlamentswahl in der Ukraine am 21. Juli stattfinden.
Schwere Unwetter in Nordgriechenland haben mehrere Todesopfer gefordert. Michael Lehmann.
Im Nordwesten der griechischen Halbinsel Chalkidiki ist ein 7. Todesopfer des schweren Unwetters von gestern Abend gefunden worden. Bei dem Toten handelt es sich sehr wahrscheinlich um den vermissten 62-jährigen Fischer, von dem nach dem schweren Sturm und Regen jede Spur fehlte. Damit sind in der vergangenen Nacht insgesamt 7 Menschen als Folge des Unwetters in Nordgriechenland gestorben. Neben dem griechischen Fischer starben 6 Touristen aus Rumänien, Tschechien und Russland, darunter sind auch 2 Kinder. Durch den heftigen Sturm waren in relativ kurzer Zeit Mülltonnen, Dachziegel und ganze Wellblechdächer von Tavernen durch die Luft gewirbelt worden. In einigen Ortschaften wurden Strom- und Wasserleitungen unterbrochen. Mehr als 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die neue griechische Regierung hat über das Innenministerium 500.000 Euro Soforthilfe für die relativ kleine betroffene Region in der beliebten Feriengegend der Chalkidiki bewilligt. Mit dem Geld soll die Infrastruktur möglichst schnell wieder aufgebaut werden.
Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Flugpassagieren bei Verspätungen erneut gestärkt. Klaus Hempel.
Die Kläger hatten bei einer tschechischen Airline einen Flug von Prag nach Bangkok gebucht. In Abu Dhabi mussten sie umsteigen. Die 2. Teilstrecke übernahm die Fluggesellschaft Etihad. Dieser Flug verspätete sich um mehr als 8 Stunden. Nach der EU-Fluggastrechteverordnung steht Fluggästen bei Verspätungen von mindestens 3 Stunden eine Entschädigung zu. Diese machten die Kläger bei der tschechischen Airline geltend. Doch die weigerte sich zu zahlen. Begründung: Der Anschlussflug sei von einer anderen Airline durchgeführt worden. Deshalb hafte sie für die Verspätung nicht. Doch der EuGH hat den Klägern Recht gegeben. Entscheidend aus Sicht der Richter: Die Kläger hatten die gesamte Flugreise bei der tschechischen Airline gebucht. Deshalb müsse sich diese die deutliche Verspätung beim Anschlussflug zurechnen lassen und den Flugreisenden eine Entschädigung zahlen.
Das Bundeskartellamt hat eine geplante Großfusion in der deutschen Abfallbranche untersagt. Jochen Hilgers.
Die heutige Entscheidung, dass die Megafusion am Müllmarkt platzt, hatte sich bereits abgezeichnet. Praktisch von Beginn an hatte das Bundeskartellamt massive Bedenken gegen den Zusammenschluss. Das Zusammenschlussvorhaben hätte zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen geführt, sagt Kartellamtschef Mund in einer Pressemitteilung. Zu befürchten wären höhere Kosten für Mitwettbewerber, erhebliche Marktanteilsgewinne des dualen Systems und damit letztlich höhere Preise bei der Entsorgung von Verpackungen. Bis zuletzt hatte Remondis versucht, die Bedenken beim Bundeskartellamt zu zerstreuen. Remondis bot an, die Entsorgung oder Verarbeitung bestimmter Abfallsorten an Wettbewerber abzugeben. Das reichte den Bonner Wettbewerbshütern aber nicht aus. Sie untersagten die Fusion. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Einreichung einer Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf ist möglich.
Und damit zur Börse. Jan Plate fasst den heutigen Handelstag in Frankfurt zusammen.
Die Zinsen in der Eurozone dürften noch einige Zeit sehr niedrig bleiben. Darauf deutet das heute veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank hin. Und die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken rechnen sogar nicht mit einer Wende beim Leitzins in den kommenden 5 Jahren, wie die Präsidentin des Bundesverbandes BVR heute gesagt hat. Ja, die konjunkturellen negativen Einschläge kommen näher. Der Maschinenbauer und Autozulieferer Aumann hat vor weniger Gewinn gewarnt, nachdem der Auftragseingang im ersten Halbjahr enttäuscht hat. Papiere von Aumann sind um gut 18% eingebrochen. Auch Krones, der weltgrößte Anbieter von Getränkeabfüllanlagen, hat seine Gewinnziele gekappt. Dem Unternehmen zufolge verunsichern die Kunden der US-chinesische Handelsstreit, der britische Brexit oder auch die Diskussion um die Zukunft der Kunststoffflasche. Anteilsscheine von Krones sind um 20% gefallen. Auch in der ersten Börsenliga waren Anleger heute vorsichtig. Der DAX hat 0,25% verloren auf 12.332 Punkte. Am Abend machte noch ein Interview von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing im Handelsblatt die Runde, demzufolge im Rahmen des Umbaus der Bank auch im Inland eine substanzielle Zahl an Stellen wegfallen werde. Fusionen oder große Übernahmen stünden während des Umbaus der Bank in den kommenden 3 Jahren nicht an, machte Sewing klar.
Jan Plate über den heutigen Börsentag in Frankfurt und in New York schaffte der Dow Jones erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 27.000 Punkten. 23.41 Uhr ist es. Es sind keine leichten Tage für Ursula von der Leyen. Zwar ist sie von den Staats- und Regierungschefs für das mächtigste Amt in Europa nominiert worden. Chefin der Kommission soll sie werden, doch dafür benötigt sie bekanntlich die Zustimmung des EU-Parlaments. Dort aber gibt es erhebliche Widerstände, war sie doch keine Spitzenkandidatin. Auch ihre gestrige Werbetour nach Brüssel war daher nur bedingt erfolgreich, zumal ein Papier aus der SPD jetzt auch noch die Große Koalition in Berlin belastet. Peter Kapern.
Die Abgeordneten der SPD im Europaparlament machen innerhalb ihrer Fraktion Druck, damit Ursula von der Leyen nicht zur Kommissionspräsidentin gewählt wird. Und sie setzen dabei Mittel ein, die heute sogar die Bundeskanzlerin auf den Plan riefen.
Sehr wichtig und darüber bin ich mir mit der SPD-Führung auch einig, ist, dass sozusagen man mit der Persönlichkeit von Ursula von der Leyen vernünftig umgeht. Und manches, was da gestern in Brüssel stattgefunden hat, würde ich jetzt nicht in diese Kategorie hineinstecken.
Sagte Angela Merkel in Berlin mit Blick auf ein Papier, das in der sozialdemokratischen Fraktion des Europaparlaments kursiert. Es ist 2 Seiten lang und trägt den Titel »Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche und unzureichende Kandidatin ist«. Darunter werden dann auf 2 Seiten alle Punkte aufgelistet, die nach Auffassung des Autoren gegen die Kandidatin sprechen. Berater, Affäre und Gorch-Fox-Skandal, der Zustand der Truppe und sogar ein seit langem als falsch ausgeräumter Verdacht, Frau von der Leyen habe in ihrer Doktorarbeit abgekupfert. Der Autor des Papiers, der Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier, der heute erklären musste, warum er in seiner Fraktion auf diese Art Stimmung gegen Ursula von der Leyen macht.
Ich habe in der Fraktion darüber gesprochen, wie die Berichterstattung in Deutschland über Frau von der Leyen im Moment sich darstellt. Bin dann von Kolleginnen und Kollegen gebeten worden, das mal zusammenzustellen. Es war eine interne Information für die Mitglieder der Fraktion.
Am Abend meldete sich Geier dann nochmal zu Wort. Eine öffentliche persönliche Beschädigung von der Leyen sei mit seinem Papier nicht beabsichtigt gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Papier der SPD-Abgeordneten fügt sich ein in einen Machtkampf innerhalb der Fraktion. Auf der einen Seite Sozialdemokraten, unter anderem aus Deutschland, Benelux, Frankreich und Österreich, die von der Leyen ablehnen. Auf der anderen Seite die spanische Fraktionschefin Irache Garcia, die das vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ausgehandelte Personalpaket unterstützt. Gestern hatten die Grünen nach einer Anhörung der Kandidatin, die in Teilen eher einem Tribunal glich, beschlossen, gegen von der Leyen zu stimmen. Diejenigen, die mit Nein votieren wollen, Grüne, Linke und Sozialdemokraten, versuchen Sorgen auszuräumen, eine Ablehnung von der Leyen würde zu einer schweren interinstitutionellen Krise in der EU führen. Sven Giegold, grüner Europaabgeordneter, regt an, nach einer Abstimmungsniederlage von der Leyen mit den Regierungschefs noch einmal über die Spitzenkandidatin der Liberalen, Margrethe Vestager, zu reden. Die Liberalen selbst versuchen eher, einen herausgehobenen Vizeposten in der Kommission für Frau Vestager herauszuhandeln. Außerdem verlangte Nicola Baer, FDP-Abgeordnete im Europaparlament, heute früh im Deutschlandfunk von der Kandidatin, Klarheit darüber zu schaffen, wie sie als Kommissionschefin mit den Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn umgehen würde. Polnische Abgeordnete der europakritischen PiS-Partei hatte nach einem Gespräch mit Ursula von der Leyen berichtet, sie werde wohl weniger Druck auf Polen ausüben als die derzeitige Kommission. Bei dieser Unschärfe könne es nicht bleiben, so Nicola Baer.
Ich glaube, ihr Problem ist so ein bisschen, dass sie von ganz rechts bis ganz links es allen recht machen möchte. Das funktioniert aber nicht, weil die Vorstellung da einfach zu unterschiedlich ist. Sie wird sich entscheiden müssen, welche Stimmen sie haben will, für welches Europa sie wirklich steht.
Abgestimmt werden soll am nächsten Dienstag um 18 Uhr. Am Vormittag desselben Tages wird von der Leyen ihre Bewerbungsrede im Straßburger Parlament halten, über die es dann eine Aussprache geben wird. Danach folgt eine 5-stündige Sitzungspause, die für Absprachen in letzter Minute genutzt werden kann. Erst danach wird feststehen, ob Ursula von der Leyen die erforderlichen 374 Stimmen zusammenbekommt.
Ursula von der Leyen hat im Europaparlament weiterhin einen sehr schwierigen Stand. Aus Brüssel berichtete unser Europakorrespondent Peter Kapern. Und damit noch einmal ins Inland. Seit Wochen sorgen die Zitteranfälle der Bundeskanzlerin für Schlagzeilen, und zwar weltweit. Doch Nachfragen nach ihrem Gesundheitszustand wehrt Angela Merkel höflich, aber ganz bestimmt ab. Es gehe ihr gut, heißt es lapidar. Doch die Fragen werden wohl kaum nachlassen, schon gar nicht nach dem heutigen Tag. Panayotis Krivelis.
Es ist ein ungewöhnliches Bild. Beim Empfang der dänischen Ministerpräsidentin sitzen Kanzlerin Angela Merkel und ihr Gast. Die Nationalhymnen verfolgt sie mit Mette Frederiksen auf zwei Stühlen mit weißem Stoffbezug im Hof des Bundeskanzleramtes. Das Protokoll sieht normalerweise vor, die Hymnen im Stehen anzuhören. Die Bild-Zeitung will erfahren haben, das Protokoll sei auf Wunsch der Kanzlerin geändert worden. Heute Stühle und kein Zittern. Haben Sie Ihre Ärzte konsultiert und könnten Sie bitte etwas zu den Ergebnissen sagen? Da fragen sehr viele Menschen danach, fragte ein Journalist bei der anschließenden Pressekonferenz die Kanzlerin. Merkels Antwort:
Sie dürfen davon ausgehen, dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiß und deshalb auch dementsprechend handle, auch was meine Gesundheit anbelangt. Und zweitens dürfen Sie davon ausgehen, dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte.
Waren die Stühle eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem innerhalb von knapp 3 Wochen die Kanzlerin 3 Zitteranfälle in der Öffentlichkeit erlitten hatte? Das erste Mal während der militärischen Ehren beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky, bei der Ernennung der neuen Justizministerin Lambrecht das zweite Mal, gestern dann der 3. Vorfall beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten. Merkel hatte anschließend bekräftigt, es gehe ihr gut.
Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut und man muss sich keine Sorgen machen.
Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit wies sie zurück. Sie sei davon überzeugt, dass sie leistungsfähig sei, so Merkel. Derweil geht vor allem medial die Diskussion weiter. Wie steht es um die Gesundheit der Kanzlerin und wie viel darf, wie viel muss die Öffentlichkeit darüber wissen? Es gibt Hashtags auf Twitter wie Merkel-Shake, Zitteranimationen im Internet, Nachrichtenagenturen bringen die Eilmeldung, dass die Bundeskanzlerin beim Empfang sitzt. Ein privater Radiosender hat sogar eine Lippenleserin beauftragt, um anhand der Fernsehbilder zu entziffern, was Angela Merkel zu sich selbst während eines Anfalls gesagt haben soll. Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, zeigte sich in der Deutschlandfunk-Mediensendung Medias Res kritisch über diese Art der Berichterstattung.
Das Interesse ist berechtigt, aber die Art, darüber zu reden, geht doch eigentlich in die falsche Richtung. Ferndiagnosen sind da auf jeden Fall unseriös, aber wozu dann Spekulationen? Es ist so ein bisschen wie Royals in der Politik. Man kriegt vermeintliche Nähe, man schaut vermeintlich hinter die Kulissen, ist so eine Enthüllungsdramatik dabei.
Die Bundeskanzlerin steht weiter im Fokus. Allerdings im Moment nicht nur wegen ihrer Politik. Nächste Woche wird sie 65 Jahre alt. Ihr Geburtstag scheint aktuell mehr als sonst eine Rolle zu spielen.
Das bedeutet eben, dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener vielleicht. Alles hat seine gute Seite.
Aus Berlin war das der Bericht von Panagiotis Gavrilis. Könnte es dem italienischen Innenminister Matteo Salvini am Ende ähnlich ergehen wie Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der wegen der sogenannten Ibiza-Affäre zurücktreten musste? Einige Parallelen sind wenigstens unverkennbar. Es geht um zweifelhafte Verbindungen nach Russland und um den Verdacht der unerlaubten Parteienfinanzierung, wobei Salvini alle Vorwürfe gegen ihn und die Lega kategorisch zurückweist. Jörg Seiselberg mit den Einzelheiten.
Auch unter Druck trägt Matteo Salvini gern Gelassenheit zur Schau. Diesmal aber klappt das nur bedingt. Von Journalisten bedrängt mit Fragen zu berichten über Kontakte von Salvini-Vertrauten mit russischen Mittelsmännern und mögliche Zahlungen aus Moskau, hat der Führer der rechten Lega spürbar Schwierigkeiten, an sich zu halten.
Non è arrivato nulla e non arriverà nulla.
Es ist nichts angekommen und es wird nichts ankommen. Es gibt kein Geld in Luxemburg, in der Schweiz, auf den Kaimaninseln und ich habe auch keine Ölfässer bei mir zu Hause. Es gibt keinen Rubel, keinen Dollar, keinen Yen. Es gibt nichts. Okay?
Non c'è. Nulla. Va bene?
Russische Wolken über der Lega titelt die Repubblica. Was Salvini nervös macht, sind Audiomitschnitte eines Gesprächs des Salvini-Vertrauten Gianluca Savoini in Moskau. In der Unterhaltung, die im Oktober vergangenen Jahres in der Lobby des luxuriösen Hotels Metropol stattgefunden haben soll, ist Savoini zu hören, der mit drei russischen Gesprächspartnern über mögliche finanzielle Unterstützung für die Lega bei der Europawahl verhandelt. Wir wollen Europa verändern. Wir wollen ein neues Europa, das so eng bei Russland ist wie früher. Savoini, Präsident der Freundschaftsgesellschaft Lombardei Russland und laut Corriere della Sera eine Art Botschafter der Lega in Moskau, versichert seinen russischen Gesprächspartnern außerdem, Salvini persönlich stehe für eine neue Pro-Russland-Politik der Europäischen Union ein. Salvini ist der erste Mann, der ganz Europa verändern will. Gemeinsam mit unseren Verbündeten und Kollegen und anderen Parteien in Europa. Weil gute Beziehungen mit Russland sind gut für unsere Länder. Die Szenerie im Hotel Metropol erinnert an den Fall Strache. Konkret schlagen die russischen Gesprächspartner, die namentlich nicht bekannt sind, dem Salvini-Vertrauten ein Ölgeschäft mit dem staatlichen italienischen Konzern Eni vor und bieten ihm an, vom gezahlten Geld könne ein gewisser Prozentsatz an die Lega fließen. Ein italienischer Begleiter Savoini sagt daraufhin, das Geld könne für die anstehende Kampagne zur Europawahl verwendet werden. 3 Millionen Tonnen Öl sollen demnach nach Italien geliefert werden, im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Das geht aus einer Abschrift des Gesprächs im Corriere della Sera hervor. Die Staatsanwaltschaft Mailand bestätigt, dass sie seit Februar zu diesem Fall ermittelt. Damals hatte erstmals das italienische Nachrichtenmagazin Espresso in Auszügen über das Gespräch in Moskau berichtet. Savoini ist keine Randfigur in der Lega. Er war jahrelang Redakteur der Parteizeitung Padania, berät laut Espresso Salvini in seiner Russlandpolitik und ist auf einem Foto auf Facebook Arm in Arm mit Salvini auf dem Roten Platz zu sehen. Der Führer der Lega tut die aktuellen Enthüllungen als Geschwätz ab und verweist darauf, dass es weder das aktuelle Ölgeschäft gegeben hat, noch dass es Belege gibt für irgendwelche Geldflüsse an die Lega, die damit im Zusammenhang stehen könnten.
Alla Lega è arrivato un centesimo di euro?
No. Hat die Lega auch nur einen Cent bekommen? Nein. Wer das Gegenteil schreibt, ist schon verklagt worden und wird verklagt werden in den kommenden Wochen von heute an.
Da qui alle prossime settimane.
Salvini solle aufpassen, jemanden zu bedrohen, heißt es von den oppositionellen Demokraten. Wenn der Lega-Chef jetzt derart gereizt reagiere, hieße dies, dass an der Sache etwas faul sei. Der Koalitionspartner Fünf-Sterne-Bewegung reagiert mit einem Seitenhieb. Er sei stolz darauf, sagt Vizepremier Di Maio, dass seine Fünf-Sterne-Bewegung keine Gespräche mit dubiosen Geldgebern führe.
Jörg Seiselberg. Ja, und fehlt noch der Blick in die Presseschau von morgen. Dietmar Reiche hat sie zusammengestellt.
Ja, zwei Personalien bestimmen heute die Themen der Presseschau. Zunächst geht es um die Bundeskanzlerin, deren Zitteranfälle für Spekulationen sorgen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg schreibt, wer ein Amt wie das der Bundeskanzlerin bekleidet, ist keine Privatperson mehr. Alles wird politisch, auch die Gesundheit. Es ist legitim zu fragen, ob Angela Merkel ihrem Amt noch gewachsen ist. Die Bundesregierung muss schnellstens volle Transparenz herstellen. Ähnlich argumentiert die Sächsische Zeitung aus Dresden. Irgendwann braucht es eine plausible Erklärung, ob Kräfte und Fähigkeiten ausreichen, das Amt auszufüllen. Oder noch besser, Merkel würde erklären, sie sei wieder gesund. Auch die Südwestpresse aus Ulm findet Fragen an Merkel statthaft. Nur, sie hat diese Antwort bereits mehrfach gegeben, redet offen und gelassen über das Thema, liefert eine psychologische Erklärung. Der Bundesverfassungsschutz hat die identitäre Bewegung als rechtsextremistisch eingestuft. Der Weser-Kurier aus Bremen unterstreicht, zwar versucht die identitäre Bewegung, sich von der militanten Neonazi-Szene abzugrenzen, ihr modernes Auftreten stellt jedoch keinen Bruch mit den alten Ideologien dar. Personelle Überschneidungen zwischen der Bewegung und der Jugendorganisation der AfD sind einer der Gründe dafür, dass der Verfassungsschutz die junge Alternative als Verdachtsfall führt. Die Neue Osnabrücker Zeitung beobachtet, die Salonfaschisten geben sich bürgerlich, hip und intellektuell. Sie agitieren gegen Überfremdung, überhöhen die deutsche Identität, um andere abzuwerten und schüren gezielt Feindbilder. Verfassungsfeindlich also. Ob dasselbe auf Thilo Sarrazins Werke zutrifft? Zu vermuten ist, dass der intelligente Ex-Banker sich gerade so nahe am Rande bewegt, dass ihm Rassismus und völkisches Denken nicht nachgewiesen werden könnten. Damit sind wir beim letzten Thema. Die SPD darf Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Das entschied eine Schiedskommission. Hintergrund sind Sarrazins umstrittene Thesen zum Islam. Die Zeitung Die Welt stellt klar, Thilo Sarrazin ist kein Nazi. Sein Islambuch lässt sich zwar in dem Satz zusammenfassen, die Muslime sind unser Unglück. Sarrazin folgert daraus aber nicht, man müsse die Politik auf die Ausrottung des Islam ausrichten. Sein scheinwissenschaftliches Werk hält genauer Betrachtung nicht stand. Es ist ein Debatten, aber kein Exkommunikationsanlass. Der Berliner Tagesspiegel sieht es so. Dieser Konflikt ist nur ein Frustventil für die Sozialdemokraten, die einen Schuldigen für ihre miese Lage suchen. Die Stuttgarter Zeitung konstatiert, Sarrazin redet, als sei er Mitglied der AfD und ist doch Genosse. Vor allem redete er schon so, als es die AfD noch gar nicht gab. Er war ein Wegbereiter der Gesinnung, die sie in den Parlamenten vertritt. Die Berliner Morgenpost überlegt, wie auch immer der Streit um Sarrazin am Ende ausgeht, er bietet der SPD bestenfalls eine kurze Ablenkung von der Sinnkrise, die die Partei durchlebt. Anerkennung erwirbt man sich durch eigene Leistung und nicht durch die Ablehnung anderer Meinungen.
Dankeschön, Dietmar Reiche. Und damit geht die Sendung zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.